Willkommen zu einem Podcast der ÖKG, der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Living History of Cardiology der ÖKG, produziert vom Medmedia Verlag. In diesem Podcast geben wir einen Einblick in das Projekt, das die Geschichte der österreichischen Kardiologie von 1968 bis 2028 behandelt. Wir, das sind in gewohnter Weise die Historikerin Johanna Meyer-Lenz, der Kardiologe Harald Gabriel und ich. Mein Name ist Sebastian Bocconi und ich freue mich, euch wieder in unserem Verlag begrüßen zu dürfen. Willkommen.
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 Grundlage unseres Gesprächs ist ein Interview, das ihr beide mit Professor Kühn geführt habt und das auch als Video zur Verfügung steht. In Sequenzen aus diesem Videointerview lassen wir Professor Kühn auch selbst zu Wort kommen und reflektieren diese besondere Medizinerkarriere. Johanna, darf ich dich bitten, uns einen kurzen Überblick über die Biografie von Professor Peter Kühn zu geben?
Ja, Professor Kühn war unser erster Interviewpartner im September 2024. Er ist 1937 in Wien geboren und zählt zur zweiten Generation der Kardiologen, die in Wien bei Fritz Keindl ausgebildet wurden. 1961 hat er in der zweiten medizinischen Universitätsklinik seine fachärztliche Ausbildung bei Professor Fenninger begonnen, um sich dann 1964 ganz dem neuen Fach Kardiologie, das sich gerade neu entwickelte, zu widmen. Enorme Impulse schöpfte er dabei aus seinem USA-Aufenthalt 1966 bis 1967. Zurückgekehrt in Wien zählte er zu den engsten Mitarbeitern von Fritz Keindl, der das Programm Schacht im Herztod initiiert hatte, mit dem Ziel, die hohe Mortalitätsrate bei Myokardinfarkten entscheidend zu senken. Die Entdeckung der Kardiologie in der öffentlichen Gesundheitsfürsorge prägte die gesamte berufliche Laufbahn Professor Kühns. So verschrieb er sich auch dem Ziel, Ärzteschaft und Gesamtbevölkerung in die Prävention und in die schnelle Erste Hilfe beim Herzinfarkt zu involvieren und selbst seine ärztliche, medizinische Arbeit darauf auszurichten. 1974 habilitierte er in Wien. Und von 1976 bis 2002 ist er Leiter der zweiten internen Abteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz. Hier setzte er mit seiner klinischen Arbeit, seinem besonderen Profil als Abteilungsleiter, als Arzt und Lehrer ganz bedeutende Akzente.
Du hast es beschrieben, Jan, er geht 1966 in die USA, also er ist da 29 Jahre alt. Und von seinem USA-Aufenthalt bringt Professor Kühn dann die Idee der CCU, der Coronary Care Unit, nach Wien mit und regt die Einrichtung einer solchen am AKH bei Professor Keindl an, wie er auch im Interview erzählt.
Das war schwierig. Die CCU haben wir ja in einem Sechsbettzimmer eingefügt. Und wir haben die Monitore an der Wand montiert mit eigener Bohrmaschine. Und auch elektrisch verlegte Kabel. Und dann kam das Problem, wer wird die Patienten betreuen? Die Schwestern haben gestreikt. Sie haben gesagt, das ist uns zu kompliziert. Das haben wir nie gelernt. Wir machen das nicht.
Aber es waren ja nicht nur das Assistenzpersonal, sondern auch die Ärzte haben damals die Kunst des EKG-Lesens in dem Ausmaß, wie man es bei einer CCU braucht, noch nicht beherrscht. Also das heißt, das war eine völlig neue Zeit, wo neben der Montage von Monitoren an den Wänden es auch ganz wesentlich war, dass die Leute erst einmal ausgebildet wurden und diese Rhythmusstörungen auch interpretieren konnten und auch therapieren konnten. Dazu haben sie dann eigene Assistenten angestellt, Medizinstudenten, die dann diese CCU betreut haben.
Man muss ja sehen, das ist quasi eine Pionierarbeit. Das ist ja das erste Mal, dass so eine CCU eingerichtet wird. Und das musste sozusagen alles von selbst gemacht werden oder aus eigenen Mitteln. Man ging halt in den Baumarkt und hat sich also die Sachen, wenn es da schon Baumärkte gab, also jedenfalls in die entsprechenden Geschäfte, hat sich die Sachen zusammengekauft und hat also dann auch die entsprechenden Einrichtungen, ja wie beim Einrichten der eigenen Wohnung, eingebaut, eingeschraubt und die Geräte angebracht. Das Ganze hat sich wohl auch ja über eine längere Zeit hingezogen. Es ist sogar schon angefangen, bevor er in die USA ging. Ich nehme an, er hat in den USA nochmal ganz besonders dann diese Methoden der Lebenserhaltung nochmal weiter kennengelernt und vertieft. Denn er muss ja im Zusammenhang gesehen werden mit dieser ganzen Aktion Schacht im Herztod. Also dieser Myokardinfarkt und die Bekämpfung dieses hatte sich ja Keindl auf die Fahnen geschrieben. Also da war er wirklich Pionier Und jetzt war die Frage, und das mussten Sie selber erstmal lernen, welche Überlebensstrategien gibt es, dann nicht nur ganz schnell in die Klinik bringen und auch nicht nur zur Ruhe zu bringen, sondern letztlich auch dazu bringen, weil ja auch manche dann im Bett quasi gestorben sind, während man eben nicht dabei war, dass diese CCU-Einheit eingerichtet wurde als ständige Überwachungsstation. Und das war eine totale Neuheit. Das heißt, für alle, die da im Personal waren, also in der quasi im Team waren, nicht nur die Schwestern, sondern auch die behandelnden Ärzte oder Studis, dass sie das erstmal lernen mussten. Und es kommt ja gleich nochmal eine Passage, wo er sagt, dass sie also sich dahingesetzt haben, erstmal überlegt haben, was brauchen sie alle und welche Techniken, Beatmungstechniken auf der einen Seite, aber dann auch Techniken der maschinellen Anwendung sie eigentlich lernen mussten.
Man spürt wirklich den Pioniercharakter dieser noch sehr jungen Kardiologie. Und du hast es angesprochen, ähnlich pionierhaft war auch die Einführung der Herzdruckmassage. Und wir lassen Professor Kühn jetzt selbst zu Wort kommen.
Das ist irgendwann schon sehr früh entstanden, 65 glaube ich.
Wirklich?
Noch ja, bevor wirklich ich so. Nach Amerika ja. gegangen bin, haben wir einmal in einem, Zeitschrift gelesen, dass man mit Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung jemanden am Leben halten kann. Und ich habe mal im Besitz, sind immer einmal in der Woche im Zimmer vom Keindl gesessen, die Mitarbeiter, und habe gesagt, das könnte man doch machen einmal. Warum kann man das jetzt selber machen? Das war irgendwo aus den USA ein Bericht. Und dann haben wir gesagt, ja, Herzmassage gelernt und Beatmung gelernt und haben gesagt, das machen wir jetzt. Und das haben wir zunächst auf unserer Abteilung natürlich gemacht und dann in der Klinik, zweite Medizin, und dann wurde das ausgeweitet auf das ganze AKH. Und dann sind wir mit dem Rettungsauto, da hat uns die Gemeinde Wien oder irgendjemand hat gespendet, einen alten VW-Bus.
Einen ausrangierten, ja.
Ja. Und mit dem sind wir dann den ganzen AKH herumgefahren. Und wir waren dann so begeistert von unserer Aktivität, dass wir gesagt haben, wir könnten noch ein bisschen ins Freie fahren, außerhalb des Krankenhauses. Und da sind wir gefahren in den 8. und 9. Bezirk.
Wirklich?
Ja.
Die lange Gasse.
Und die Rettungszentrale wurde angerufen von den Patienten. Und die haben uns verständigt. Und wir sind dann dorthin gefahren. Das Schwierige war nur, dieses Auto hat ganz schlechte Bremsen gehabt.
Das hat der Professor Gabelotten auch gesagt.
Sehr tief draufsteigen, dass es wirklich stehen geblieben ist.
Aber
das war immer ein Abenteuer. Aber ja, haben auch Leute reanimiert.
Man muss sich das vorstellen, dass in einer Zeit, wo Sachen, die für uns heute selbstverständlich sind, ein funktionierendes Rettungswesen, eine EKG-Diagnostik, Monitorableiten, Telemedizin sind alles Begrifflichkeiten, mit denen wir heute gut zurechtkommen, und selbst wenn das EKG nichts eigenständig interpretieren kannst, kannst du es heute mit Handy oder mit anderen Methoden halt irgendwo hinschicken, telemetrisch, und das wird befundet automatisch. Ja. Damals war ja auch die Zeit, wo das EKG-Schreiben an und für sich eine Kunst war. Von Jagic hat er 47 noch geschrieben, dass diese Kunst nur wenigen vorbehalten ist und dem geneigten Leser möge sich da an den Fachmann oder Fachfrau wenden. Und aus diesem Zeitgeist heraus muss ich vorstellen, was da alles entstanden ist. Der Aufbau einer Corona Care Unit in einem Kartoffelkeller, wie Sie selbst bezeichnen, also einem Gebäude, das damals noch als sehr baufällig beschrieben wird, bis hin zu den Rettungseinsätzen. Ja. Tolle Leistung, die die Pioniergeneration da getan hat.
Um die Entwicklung des EKGs hat sich Professor Kühn auch verdient gemacht. Generationen von Studierenden begleitete sein Buch Die Elektrochromikographie, im Gegensatz zur Kardiographie, die er offiziell mit Professor Keindl verfasst hat und die 1969 erschienen ist. Wobei die Hauptlast der Arbeit ruhte wohl auf Peter Kühns Schultern, wie er im Interview selbst ausführt.
Naja, die Anästhesisten müssen ja jetzt auch nicht nur den Patienten Puls fühlen, sondern schauen auch auf den Monitor und da läuft ein EKG. Und die haben das nicht zu können. Und jetzt hat der Chef, der Anästhesie, hat den Keindl gebeten, er soll was, eine Leerfibel machen, dass die das verstehen. Und der Keindl hat eigentlich zu mir gesagt, du mach das. Und er steht da als Autor, hat aber überhaupt keine Zeile geschrieben.
Und nicht nur keine Zeile geschrieben, auch die Zeichnungen bei der Elektrochromikographie sind das Werk von Professor Kühn, wie er uns erklärt hat. Und jeder, der sich mit EKG mal ein bisschen auseinandergesetzt hat, kennt natürlich den Begriff des Katzenbuckels beim akuten Myokardinfarkt. Das ist genau aus diesem Buch entstanden. Das heißt, er hat die EKG-Abbildungen plastifiziert und grafisch so umgesetzt, dass diese Eselsbrücken oder Katzenbuckel einfach im Kopf hängen bleiben. Seine Kurse waren auch immer während des Studiums so stark frequentiert, dass man sich zeitgerecht hat anmelden müssen, um überhaupt einen Platz zu bekommen. Und er hat uns selbst erzählt, dass er es mit großer Freude und Leidenschaft gemacht hat. Und diese Kurse, jeder, der einmal dabei war, dem ist Professor Kühn in Erinnerung geblieben, als wirklich hervorragender Lehrer.
Also ich finde diesen Ausschnitt ganz hervorragend, weil er uns einen Einblick gibt, wirklich in die Anfänge dieser modernen Kardiologie in den 60er Jahren. Das EKG galt ja bis dahin so ungefähr wie ein Buch mit Hieroglyphen, das nur Eingeweihten zugänglich war. Und jetzt zeigt es sich, dass eben aufgrund, wo sowohl CCU als auch dann also für die Herzchirurgie und für andere Untersuchungstechnologien, dass die Parameter auf dem Monitor dargestellt werden. Und das heißt, es ist eine ganz andere Form der Darstellung und ich muss lernen, diese Zeichen zu lesen und zu deuten. Und das betrifft ja dann nicht nur die Kardiologen in der CCU-Unit, sondern eben auch die Anästhesisten und flächenwirkend im Grunde die gesamte Ausbildung der Kardiologen. Und insofern ist das hier eine Schlüsselqualifikation, die Professor Kühn hier vermittelt, und zwar Generation über Generation, die dann die Grundlagen legen für also die moderne Kardiologie, Rhythmologie und so weiter und so weiter. Das ist ein Must. Und wir werden quasi Zeuge da in diesem Interview, wie das eingeführt wurde und wie flächendeckend, aber auch mit welchem Aufwand das betrieben werden musste. Er schildert ja nachher auch seine EKG-Kurse. Er ist auch der Erste, der hands-on macht. Das heißt also wirklich vorbereitet die Übungen und dann auch durch die Reihen geht und wahrscheinlich Tutoren und selbst damit beauftragt hat, durchzugehen und mit den einzelnen Kursteilnehmerinnen diese Aufgaben durchzugeben. Und das hat eine unglaubliche Flächenwirkung erzeugt. Er erzählte ja, dass er immer noch Leute trifft, die sagen, ja, ich habe ihren EKG-Kurs besucht und so weiter, und dass das ja auch sehr wirksam war.
Nicht nur das, auch in der Klinik Keindl, wie einer unserer späteren Interviewpartner Professor Probst erzählt hat, gab es wöchentliche EKG-Rounds von Professor Kühn. Also auch für die Generation unmittelbar nach Kühn, Professor Probst, war es eine große Freude und Ehre, den EKG-Papst dabei zu haben, der ihnen das EKG nahegebracht hat.
Beim EKG hat er auch in der Lehre eine ganz herausragende Rolle gespielt an und für sich. Aber das große Interesse, könnte man sagen, galt schon recht früh der Primärprävention.
Wirklich sehr viel gesehen, was in Kardiologie eigentlich läuft gerade. Und dass das bei uns überhaupt nicht existiert. Die Framingham war
die Ortschaft Framingham
gesund zunächst.
Ja.
Und dann haben sie über
20 Jahre.
Viele Jahre geschaut. Und wie die krank geworden sind, wie waren die vorher in ihren Laborwerten und in ihrem Verhalten. Also das hat mich sehr interessiert. Und ich habe dann diese ganzen WHO-Kurse gemacht. Richtung Prävention sehr intensiv bearbeitet, die WHO. Ich habe dann versucht, in Österreich die Primärprävention zu pushen. Ja, das war dem Keindl nicht gar so recht, weil das nicht sehr attraktiv war, wissenschaftlich zunächst. Obwohl ich glaube nach wie vor, dass das ganz wesentlich gewesen ist.
Ja.
Jetzt wissen wir so viel mehr über die Entstehung von Corona. Mhm. Das ist dann alles erst interessant geworden. Also das hat mich sehr beeinflusst.
Mhm. Es sind auch die 70er Jahre, in denen Professor Kühn den Ruf nach Linz erhält, und zwar um dort die kardiologische Abteilung im Krankenhaus aufzubauen. Er ist diesem Ruf aber nicht sofort gefolgt.
Ich glaube, es ist eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht können wir mal kurz reinhören, wie er selbst uns das erzählt hat.
Das Krankenhaus ist an mich herangetreten. Die sind gekommen und haben gesagt, könnten Sie vielleicht überlegen, nach Linz zu gehen, eine Stelle zu übernehmen. Und ich habe gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Das war eine große interne, die zweigeteilt wurde, nicht?
Bei den Schwestern.
Ja.
Und die Schwester, die damalige Oberschwester, war eine sehr
resolute Frau, nämlich.
Schichtige, resolute Person. Und die hat also irgendwie nicht nachgegeben. Und dann habe ich mal gedacht, ich schaue mir das einmal an. Wir haben ja jedes Jahr in Kastein eine Kardiologentagung gehabt. Mhm. Und am Rückweg habe ich gesagt, du, zu meiner Frau, fahren wir jetzt nach Linz hinein und ich schaue mir das an. Mhm. Na, und die hat mir das gezeigt und sehr nett und herumgeführt. Und ich habe gesagt, das ist ja unmöglich. Da kann man nicht Kardiologie betreiben. Und die wollen eine kardiologische Fachstation aufbauen. Eine Kardiologie, eine Hämatologie.
Ja.
Und dann habe ich ja gesagt, Sie, liebe Oberschwester, das kommt für mich nicht in Frage. Ich habe das gesehen, da ist überhaupt nichts da. Als sie gesagt, warten Sie, Sie werden alles bekommen, was Sie brauchen. Dann haben wir gedacht, das klingt aber schon interessant.
Die Frage ist, hat er dann alles bekommen, was er gebraucht hat?
Wenn man Professor Kühn kennt, weiß man, dass er ein sehr geduldiger Mensch ist. Und wahrscheinlich auch in diesem Zeitrahmen ist es zu sehen, was er alles bekommen hat. Das lässt sich auch daran erkennen, wann nun das Herzkatheterlabor bei den barmherzigen Schwestern eröffnet wurde.
Nochmal zurück auf dieses Jahr 1976. Das ist ja auch ein weiteres Schlüsseljahr für Herrn Kühn. Auf der einen Seite wird ja 1976 diese kardiologische Klinik eröffnet, DOI. Also Keindl zieht aus den alten provisorischen Räumen in die Klinik, die er selbst geplant hat und so weiter, im Hof 6 ein. Und dann verwirklicht er quasi seinen Traum, eine Klinik mit den diagnostischen Möglichkeiten, die da zur Verfügung standen, mit all den Räumen, die also schön ineinander übergingen, von der Ambulanz über die Untersuchungsmöglichkeiten, also Ultraschall, Röntgen und was weiß ich. Und dann eben auch die Behandlungsräume und die CCU, die also quasi eine schöne Einheit bilden.
Es wurde ja dann auch ein Katheterlabor eingerichtet in Linz. Professor Kühn war von Haus aus jetzt kein Interventionist, aber er unterstreicht durchaus die Möglichkeit der Intervention und sich sicher auch darüber gefreut.
Und da gibt es einen interessanten Aspekt, den er erwähnt hat, und da haben wir eine Einspielung.
Ich habe immer bei meinen Leuten geschaut, schaut, dass wir wirklich was haben davon, von der Untersuchung. Nicht nur, dass sie sie machen,
genau,
weil man es machen kann, aber es soll auch was für den Patienten rausspringen.
Interessant ist ja hier, dass er auch effizient denkt, auch von Seiten der Patienten her, dass er sagt, nicht zweimal sozusagen den Durchlauf durch den Katheter, durch das Katheterlabor die Untersuchung zu machen, sondern wenn, dann untersuchen und gleichzeitig auch intervenieren. Das ist schon interessant. Auf der anderen Seite ist es wohl so, dass er ja zunächst auf Kathetereinrichtungen in benachbarten Abteilungen oder auch auf Wien zurückgegriffen hat. Also wenn es kompliziert wurde und so weiter, hat er die Patienten erstmal dorthin geschickt. Offensichtlich gab es da auch finanzielle Schwierigkeiten, bis es dann möglich war, selbst ein Katheterlabor in seine Abteilung einzurichten. Also heute ist es da und gehört mit zur gängigen Einrichtung.
Ich glaube, so muss man das betrachten.
Ja.
Ich glaube, es sind wichtige ökonomische Aspekte, darf man nicht unterschätzen. Zeitgleich mit der Entwicklung von den Herzkatheter, von der intensiven Diagnostik, gab es auch die Bildgebung, Herzultraschall. Die Geräte waren auch damals nicht die billigsten. Und das Erlernen dieser Kunst bedurfte auch ständiger Übung, da er, wenn man jetzt sagt, er hat einen Schwerpunkt mehr in der Patientenbetreuung, in der klinischen Untersuchung, in der Umsetzung der nicht-invasiven Diagnostik, dann hat er den Ultraschall gefördert, wo ja einer seiner späteren Schüler, Professor Baumgartner, Gast dieser Reihe sein wird und uns davon erzählen wird, wie das damals war.
Also die Patienten waren ihm ein großes Anliegen, ganz offensichtlich. Ihr habt aber auch einen Punkt besprochen, der vielleicht in der damaligen Zeit nicht nur Medizin kein einfacher war, sondern allgemein, und zwar die Rolle der Frau als Ärztin. die Frau in der Medizin. Und vielleicht können wir da auch kurz reinhören.
Also die sind, ich habe sie sehr geschätzt, aber ich muss gestehen, ich habe wenige in mein Team genommen. Und zwar, das ist sicher ein Fehler gewesen, weil die Frauen natürlich heiraten, Kinder kriegen und dann weg sind eine Zeit lang. Und da braucht man einen Ersatz dafür. Und meine Frau hat mir das immer vorgeworfen, dass ich auf sowas achte. Aber ich habe ein paar Mitarbeiterinnen gehabt, die ich sehr schätze. Aber leicht war das bei mir nicht. Das weiß ich schon, dass die Frauen mir das vorwerfen.
Ja, da ist er schon selbstkritisch auch.
Ja, aber wirklich nur bis zu einem bestimmten Grade. Man fragt sich ja, das habe ich mir selbst vorgeworfen, inwiefern er das wirklich ernst meint. Denn letztlich hat er ja die Entscheidung getroffen, diese Frau nicht einzustellen. Also interessant ist es eigentlich hier zu sehen, dass es typisch für die Generation der Kardiologen, muss man sagen, in der Zeit, das waren ja zu mehr als 90% männlich besetzte Positionen und die vertritt er dann hier auch, ohne eigentlich darüber nachzudenken. Also das konventionelle Geschlechtermodell, das ist bei ihm so richtig deep-rooted, spürbar. Und das macht es dann auch wieder interessant, wie offen er das eben sagt. Die Frauen heiraten natürlich, also ganz in diesem konventionellen Geschlechtermodell, kriegen Kinder und sind dann weg eine Zeit lang. Und er reflektiert ja nicht, dass es innerhalb der Gesellschaft eine Arbeitsteilung ist, die sich herausgebildet hat und eben Frauen benachteiligt in Bezug auf die Berufsstellung und Berufsbildung bis in die 60er, 70er und 80er Jahre. Heute ändert sich das langsam, obwohl auch das immer noch schwierig ist für Frauen, also in der Herzchirurgie und aber auch in der Kardiologie. Aber wenn man schaut, die Studierenden, das sind also größtenteils auch Frauen jetzt in der Kardiologie und in der Chirurgie, sodass sich das hoffentlich in der nächsten und übernächsten Generation mindestens ausgleicht oder verändert. Aber diese Offenheit ist verblüffend irgendwo. Nicht? Er sagt, ja, meine Frau wird mir das schon übel nehmen und so weiter, aber letztlich bestimmt er es und er findet es auch leicht mit einer leichten Ironie auch in Ordnung so.
Ja, ich glaube, also ich möchte ihn nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube schon, man muss es schon sagen, er reflektiert in den zeitgegebenen Maßstäben, würde ich glauben. Ja, also ich würde nicht so streng mit ihm sein. Natürlich gibt es vieles, was man ansetzen muss, völlig korrekt. Aber wenn ich mir den heutigen Berufsalltag anschaue, so wird das nicht überall so umgesetzt, wie wir uns das vorstellen. Und es wird rhetorisch verbrämt vorgebracht, dass hier Unterstützungen da sind. Wenn ich an die Universität Klinik Wien denke, wie schwierig es ist, hier eine Kinderbetreuung für Elternteile, ich rede von Elternteilen von beiden, Männern und Frauen, für Berufstätige aufzustellen, kann man schon erkennen, was für große Schwierigkeit damals auch dahinter gestanden ist. Ja. Betriebskindergärten sind, wenn sie vorhanden sind, meistens überfüllt, schwierig einen Platz zu bekommen und daher ist dieses Problem rein ein strukturelles, also nicht nur rein, aber auch ein strukturelles. Ja,
ja, aber in dieses strukturelle Problem sind ja im Grunde genommen alle Berufe mit eingebunden. Die Sache würde sich schlagartig ändern, wenn man so ein kleines Spielchen macht, wenn man überlegt, wenn Männer die Kinder kriegen würden, dann sieht das ganz anders aus. Die Frage ist, ob das jetzt umgekehrt wäre, die Frauen würden ja die Position besetzen und die Männer sich um die Kinder kümmern. Also diese Umstellung innerhalb der Gesellschaft, dass Care-Arbeit, also Familienarbeit, Kinderarbeit eben mit einberechnet wird und dass dieses, wenn man es denn tut, also auch solche Kita-Zeiten oder Kindergartenzeiten einfach entsprechend auch verändert, das würde ja das Problem zumindest mal von der anderen Seite, von der tieferen Seite her beleuchten und auch andere Ansätze hineinbringen. Also wie gesagt, ist ja nicht nur ein strukturelles Problem, sondern ein Problem quasi der gesellschaftlichen Einschätzung von Männlichkeit und Weiblichkeit innerhalb der Arbeitswelt. Und auf der anderen Seite, es war ein tolles Argument, was also in einer Studie vorgetragen wurde, wo man untersucht hat, warum Frauen, die in der Medizin habilitiert hatten, dann eben nachher zu Hause geblieben sind und. Man sagt, das ist doch eine Verschwendung auch von Ausbildungszeit, von Finanzierung und von Know-how und auch von Energie und so weiter, was sich die Gesellschaft da leistet, das sollte verändert werden. Und da gibt es inzwischen viele Modelle der Förderung und dass das alles noch nicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, noch nicht hundertprozentig funktioniert, ist ja nicht ein Argument, dass es so sein könnte oder dass man in diese Richtung weitergehen sollte.
Ja. Wir merken, die Geschichte der österreichischen Kardiologie basiert nicht im luftleeren Raum. Es ist eingebettet in allgemein gesellschaftliche Vorgänge. Aber was mich noch interessieren würde, was habt ihr aus dem Interview mitgenommen? Was hat euch am meisten, was fandet ihr am spannendsten?
Es war ja unser erstes Interview und das haben wir selber mit Spannung so erwartet. Und es ist auch der Interviewpartner, der auch von vornherein gesagt hat, ich bin also auch aufgrund meines Alters von Krankheiten geprägt. Man hat das offen ausgedrückt und man merkt es auch im Interview, manchmal über das Zögern und über das Nachdenken, dass das Alter eine Rolle spielt. Und trotzdem kam aber ein Eindruck rüber, dass hier ein Mensch, ein Arzt ist, der sich voller Hingabe im Grunde seinem Beruf widmet, der sehr auf seine Patienten achtet oder achtete, dem das ganz stark zu Herzen ging und der gerade diese menschliche Seite, aber auch die medizinische Verantwortung des Arztes in den Vordergrund stellte. Es zeigte sich auch, wenn er über Patienten sprach. Da war so viel Empathie drin, dass mich das berührt hat, muss ich sagen. Und das hat auch so eine weitere Fortwirkung. Es wird vielfach in der Kardiologie, also alles technologisch beschrieben, welche tollen Fortschritte man macht in der Molekularmedizin oder in den Geräten, in der Technologie. Das ist also, geht bis in feinste Strukturen. Aber das Verhältnis zu dem Patienten bleibt dann so ein bisschen auf der Strecke. Also versteckt sich so in den Zahlen. Es soll jetzt kein Vorwurf sein und so weiter. Aber es hat sich da so der Haltung verändert, nehme ich jedenfalls so wahr. Und das fand ich ganz enorm bei ihm. Diese Hingabe, diese Freundlichkeit, diese Empathie und auch sein Charisma.
Im Gegensatz zu dir, Johanna, hatte ich den Vorteil, Professor Kühn schon zu kennen. Ich war mit ihm so vertraut, dass er Student, seine Bücher und die Elektrochromikographie war dann nur der müde Abklatsch seiner richtigen Lehrbücher, kennengelernt habe, sodass er mir sehr vertraut war. Mir ist es erst Bewusstsein gekommen, wie wir das Interview vereinbart haben, dass er mich ja wahrscheinlich gar nicht kennt und habe darum gebeten, ob ich mich vorstellen darf, bevor das Interview stattfindet. Das haben wir dann vor der Interviewsituation gemacht und ich habe ihn so kennengelernt, wie er in meinem Kopf auch erschienen ist oder ich in Erinnerung gehabt habe, als sehr empathischen, sehr feinfühligen, sehr aufmerksamen und auch sehr reflektierten und diese Reflexion auch in Bezug auf die Frauenrolle nehme ich hier mit ein, Menschen kennengelernt. Ja. Und das war unser erstes Interview und daher war auch ich mit großer Anspannung, was passieren wird, weil wir fragen hier nicht Studiendaten ab, sondern wir gehen in berufsbiografische Interviews. Etwas, was uns als Medizinern in der Rolle des zu Berichtenden auch nicht alltäglich ist. Es sei denn, du gehst zum Arzt. Ja. Aber in dieser Situation über das eigene Leben nachzudenken, die Stationen zu erklären und zu erläutern, wie die Entscheidungen getroffen wurden, habe ich sehr mutig gefunden. Und die Offenheit, mit der das stattgefunden hat bei Professor Kühn und bei den nachfolgenden Gesprächspartnern, hat mir sehr imponiert. Professor Kühn war darüber hinaus der Mentor vieler unserer Gesprächspartner und meiner Kollegen und Kolleginnen. Der Name Kühn fällt unmittelbar mit EKG, aber vor allem auch mit der Initiative und mit der Ausbildung seiner Leute und wie er diese unterstützt und ihnen ermöglicht, zum Beispiel Professor Baumgartner von Linz nach Amerika zu gehen oder dann von Linz, von Professor Kühn wieder nach Wien zu gehen, obwohl Professor Baumgartner sicherlich eine große Unterstützung für Professor Kühn vor Ort gewesen wäre. Und das ist eine Dimension, die man einem Chef ja auch zugestehen muss und anerkennen muss, dass er sein bestes Pferd oder dass denjenigen, den er am meisten unterstützt hat, auch weitere Karriereschritte ermöglicht.
Nicht zu vergessen sein Eigenwille. Er hatte ja seine eigene Meinung, seinen eigenen Willen und so der Eigenwilligkeit innerhalb auch des Interviews. Also,
was meinst du damit jetzt?
Ja, dass er sagt, so, das ist meine Auffassung so und so. Also gerade zu den Frauen, das ist ja ganz ehrlich und offen. Das ist ja nicht bösartig oder so gemeint, sondern das ist seine Meinung. So hat er es gemacht, dazu steht er. Eine kleine, wie soll ich mal sagen, eine Einschränkung. Aber letztlich geht er nicht so weit, das Ganze in Frage zu stellen, sondern zu sagen, das ist meine Meinung dazu und die gebe ich jetzt und gut ist. Also das finde ich auch schätzenswert irgendwo, dass man das offen dann sagt. Und es war auch in anderen Fällen, wie er über Patienten gesprochen hat, dass er sagte, so und so, das war sein Befund. Dann haben wir gemeinsam überlegt, dann habe ich mir Sorgen gemacht und dann habe ich aber doch einsehen müssen, dass das ganz anders war, als ich zunächst gedacht habe. Und trotzdem auch diese Verantwortung für die Patienten gezeigt. Also es sind so unterschiedliche Zeichen oder Teile seines Charakters, die imponierend waren. Aber wie gesagt, trotzdem ist er ein Kind seiner Zeit.
Ja, vielen Dank. Unserem Format ist ja die Tatsache geschuldet, dass wir nur auf wenige Details eingehen können, die aber vielleicht das Interesse am Video geweckt haben. Aber ich hoffe, dass wir einen guten Einblick in die Karriere von Peter Kühn und damit ein Stück der österreichischen kardiologischen Geschichte gegeben haben. Johanna, Harald, ich bedanke mich für eure Zeit und ich danke auch unseren Hörerinnen und Hörern für ihr Interesse. Wiederhören.